Ihr Lieben, ich möchte gerne als Ausgangspunkt meiner Predigt heute ein Wort wählen, das im 2. Chronik steht. Ein sehr bekanntes Wort, 2. Chronik 7, Vers 14. Das ist ein äußerst wichtiger und interessanter Satz. Da heißt es, und wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und mein Angesicht suchen und von ihren bösen Wegen umkehren, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Wenn mein Volk, über dem mein Name genannt ist, sich demütigt, Buße tut. Ihr Lieben, das ist ein gewaltiges Wort. Mein Volk, dazu gehören wir, Israel und wir, die wir eingepfropft sind in diesen edlen Ölbaum. Wir, die den Namen Jesu tragen, Christen, mein Volk. Wenn wir uns demütigen, hat das eine Auswirkung auf das Land. Wenn wir uns demütigen, wenn wir Buße tun, wenn wir unsere Schuld bekennen. Und deswegen möchte ich heute über eine bestimmte Schuld sprechen, die wir als Christen durch die Jahrhunderte hindurch tragen und auch schon vielfach vor Gott bekannt haben. Aber das muss noch weitergehen. Das ist die Schuld an dem Volk Israel. Das ist die Schuld an den Juden. Da haben wir als Christen eine besondere Verantwortung, eine ganz besondere. Es gibt noch viele andere Formen von Schuld. Ich rede jetzt konzentriert, das ist nicht das Einzige, aber das ist eine ganz wichtige Sache, über die Schuld auch und vor allem auch der Christen, aber nicht nur an dem Volk Israel. Anlass für diese Predigt ist, ich war vor zwei Wochen, Samstag vor zwei Wochen, bei einem Treffen von geistlichen Leitern, und zwar in Linz und in Gusen. Ihr Lieben, in Gusen gab es ein Konzentrationslager, das fast in Vergessenheit geraten ist. Es ist ungefähr 5 Kilometer von Mauthausen entfernt, wird immer wieder als ein Nebenlager bezeichnet, in Wirklichkeit durch Recherchen, die erst in den letzten Jahren deutlicher geworden sind, ist es kein Nebenlager, sondern ein Parallellager gewesen. Es ist ein Konzentrationslager, wo wir hingegangen sind als geistliche Leiter, weil wir mit dem Zweck, weil Gott es uns auf das Herz gelegt hat, dieses vergessene Lager wieder ans Licht zu bringen. Und dort im nächsten Jahr, das wird im April stattfinden, werden wir einen Marsch des Lebens, ganz bewusst Marsch des Lebens, weil dort sind auch sehr viele Todesmärsche hingegangen, Marsch des Lebens durchführen, Christen verschiedenster Herkunft, von Mauthausen nach Gusen, um etwas deutlich zu machen. Warum ich das erzähle oder was mich da bei diesem Treffen so durch Mark und Bein wiedergegangen ist, ist, was uns ja bewusst ist, aber ich möchte es immer wieder neu betonen, dieses Lager zeichnet sich dadurch aus heute, dass es waren dort 70.000 Häftlinge, 40.000 ungefähr sind ermordet worden, auf bestialische Weise. Ich will gar keine Einzelheiten erzählen, weil uns wurde vieles erzählt, was dort geschehen ist. Gehörte zu den schlimmsten Lagern der NS-Zeit. Was aber geschehen ist, ist, nach dem Krieg, in den 50er Jahren, späteren 50er Jahren, wurde dann schon früher angefangen, dieses Lager, es gab zwei Lager, Gusen 1, Gusen 2, wurde dem Erdboden gleichgemacht, die ganzen Lagerhallen, und es erinnert dort nichts mehr, fast so muss ich das sagen, dass da einmal eines der schlimmsten NS-Lager war im ganzen Deutschen Reich. Es gibt noch ein, zwei Häuser, die sind stehen geblieben, die hat man nicht umgebaut, sondern man hat sie nur renoviert. Eines, das Lagerkommando Haus. Ist eine herrliche Villa, gehört einem Privatbesitz. Zwei andere Häuser, die auch renoviert worden ist, sind heute eine Champignon-Farm. Und das Besondere ist, genau auf dem Boden dieses Lagers, der dann parzelliert wurde und verkauft wurde vom österreichischen Staat, da kam man aus Sudeten-Deutschland auch Leute, die haben da Wohnungen gesucht, ist eine Einfamilienhaussiedlung entstanden, die so schön ist, dass man nie vermuten würde, dass unter den Häusern die Gräber von Tausenden und Tausenden Leuten sind, beziehungsweise dort ermordet worden sind. Man geht dort durch diese Siedlung, eine wunderschöne Einfamilienhaussiedlung, asphaltierte Straße, herrliche Häuser, Gärten, Blumen. Die Namen der Straßen sind wunderbar: Blumengasse, Parkgasse, Gartengasse, Spielplatzgasse. Es würde nichts erinnern. Es würde nichts erinnern, was da vor 70 Jahren und mehr dort geschehen ist, wenn nicht diese Decke des Schweigens, über dieses Konzentrationslager von Häftlingen, die überlebt haben, beziehungsweise deren Nachkommen etwas unternommen wurde. Der Staat Österreich hat nichts gemacht. Vor allem aus Polen und auch aus Frankreich und Italien gab es Überlebende, beziehungsweise auch deren Nachkommen. Die haben sich vom Staat ein Stück Land dort an dieser Siedlung gekauft, um dort eine Gedenkstätte zu machen, eine ganz einfache. Um zu erinnern, was dort geschehen ist. Dann kam ein privater Verein, ein österreichischer Verein dazu, der nun auch so ein Besucherzentrum gebaut hat. Und da gibt es einige engagierte Leute, die nicht nachlassen, dieses Lager in Bewusstsein zu bringen. Ich werde noch viel darüber erzählen, nicht heute, sondern in Zukunft, weil wir ja diesen Marsch planen, wo wir ja auch da integriert sein wollen. Ich sage das nur deswegen als Einleitung, weil es mich so wieder erinnert hat, wie man mit Schuld umgeht. Wie man mit der Schuld ganz besonders natürlich auch an den Juden umgeht. Es sind dort Tausende von Juden ermordet worden. Natürlich nicht nur, dass der Mord an den anderen Polen und Franzosen und Italiener und wer auch immer dort waren, und Russen, viele russische Kriegsgefangene waren dort auch, die ermordet worden sind, ist genauso. Aber ich beziehe mich jetzt auf diese Schuld an den Juden, wo immer und immer wieder, auch durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, eine Decke des Schweigens gelegt wurde. Und ihr Lieben, es ist so wichtig, es ist unsere Verantwortung als Christen, die wir den Namen Jesu tragen, der ein Jude war, dass wir eine Stimme erheben, um diese Decke des Schweigens, wo immer Schuld ist gegenüber dem Volke Israel, diese Decke des Schweigens zu brechen. Nicht in einem falschen Sinne, indem wir nun mit Finger immer zeigen und anklagen, alle diejenigen, die da Schuld auf sich geladen haben, sondern damit diese Schuld so angegangen wird, wie Christen es tun. Nämlich, dass man die Schuld nimmt und an die Öffentlichkeit, ans Licht bringt. Und das Licht heißt, in die Öffentlichkeit des lebendigen Gottes. Dass wir diese Schuld nicht vertuschen, nicht voreinander, aber schon gar nicht vor Gott, sondern dass wir diese Schuld nehmen, ins Licht bringen, in das Licht Gottes und ihn bitten, dass er mit seiner Vergebung auf diese Schuld kommt. Dass er die Folgen, diese grässlichen Folgen dieser Schuld, dass er sie bricht und dass er über unser Land Heilung bringen kann. Aber das ist immer nur dann, wenn Schuld bekannt wird. Wir können uns auch mit der Schuld unserer Väter identifizieren und sie hinbringen, ohne auf sie mit Finger zu zeigen. Und ihr Lieben, wenn eine echte Buße über das geschieht, was an Schuld gegenüber Israel vorhanden ist, dann muss das Auswirkungen haben. Ihr Lieben, echte Buße erkennt man immer an den Früchten. Nicht an einem Lippenbekenntnis, das kann man schnell. Eine echte Buße beginnt mit einer Erkenntnis, Sündenerkenntnis ist das Erste, sonst könnte man nie Buße tun. Dass man dazu steht, erkennt und dann ein Bekenntnis, das ist die Buße sozusagen und aus dem Bekenntnis, das aus einer Betroffenheit geschieht, braucht es eine neue Haltung. Die Frucht der Buße ist eine neue Gesinnung. Es nützt nichts, wenn ich im Verstand irgendwas erkenne, aber mein Herz ist immer noch dasselbe. Und das ist das, was, wo wir als Christen eine Verantwortung haben. Wir sollten wissen, was Versöhnung heißt, was Vergebung heißt, wie wir mit der Schuld umgehen. Lass mich das ein bisschen aufgliedern, um das deutlich zu machen, weil es mir wieder so durch und durch gegangen ist bei diesem Besuch. Es gibt ja da eine vielfache Schuld an dem Volk Israel. Ich betone noch einmal, das ist nur ein Ausschnitt von Schuld, ja. Aber das ist uns natürlich auch sehr, sehr wichtig und auf dem Herzen geschrieben, weil wir da ein Mandat empfinden, auch als Elia-Gemeinden. Aber nicht nur deswegen, auch wenn wir nicht Elia-Gemeinden wären, wäre das eine wichtige Sache. Wir wollen nur dafür auch eintreten, dass das bewusst wird. Ihr Lieben, diese Schuld, ich versuche es einmal in drei Abschnitten oder in drei Teile ein bisschen aufzugliedern. Das ist immer ein bisschen holprig, aber man kann sich ein bisschen strukturieren auch und dabei auch helfen. Das erste und die allertiefste Schuld, ihr Lieben, die wir haben, ist eine theologische Schuld. Das ist der Ausgangspunkt meines Erachtens nach für alle anderen Schuld, die es gegenüber dem Volke Israel und Haltungen, die es gibt. Die theologische Schuld. Man nennt das man kann das zusammenfassen in einem Begriff, der heißt Anti-Judaismus. Das ist sozusagen die religiöse Feindschaft gegen Israel, begründet in der Haltung der Christen in erster Linie natürlich gegenüber dem Volk Israel. Und ihr Lieben, das ist eine uralte Schuld. Das ist nicht erst durch den Holocaust hervorgekommen. Der Holocaust hat aufgebaut auf dieser theologischen Schuld. Das war der Nährboden für alles das, was dann auch später in den Jahrhunderten geschehen ist. Aber wenn wir wirklich Buße tun wollen, wenn unser Land Buße tut, wenn die Christen in unserem Land Buße tun wollen, dann müssen wir mit dieser theologischen Schuld beginnen. Die theologische Schuld an Israel besteht darin, ganz einfach gesagt, dass wir als Christen aus den Heidenvölkern, die wir nicht Juden sind, dass wir Israel nicht jene Stellung geben, die es von Gott her gesehen hat. Also nicht eine Stellung, die wir dem Volk Israel geben, sondern eine Stellung, wir müssen suchen, was hat Gott dem Volk Israel für eine Stellung gegeben und uns identifizieren mit Gott in seinem Verhältnis zu Israel, in seinen Gedanken zu Israel. Und wenn ich das jetzt in zwei Punkte versuche, ganz grob zusammenzufassen, um es noch ein bisschen griffiger zu machen, würde ich Folgendes sagen. Das erste ist, eine theologische Tatsache, die durch die ganze Bibel hindurch ist, die aber verdreht worden ist im Laufe der Zeit, ist, dass Gott das Volk Israel unter allen Nationen dieser Erde eine besondere Stellung, nicht Bevorzugung, das ist etwas ganz was anderes, eine besondere Stellung gegeben hat dadurch, dass er es erwählt hat. Wozu? Zu seinem eigenen Zeugen in der Welt. Lasst uns das nie vergessen. Erwählung heißt nicht Bevorzugung, sondern Erwählung heißt einen Dienst tun. Gott hat dieses Volk erwählt, hat sich mit diesem Volk eingelassen, hat mit diesem Volk einen Bund geschlossen, hat sich in die Geschichte dieses Volkes hineinbegeben, hat sich identifiziert mit diesem Volk, um dieses Volk zu einem Zeugen zu machen darüber, wer er selber ist. Über sein Wesen, über seine Absichten, über seine Gedanken. Ihr Lieben, wenn wir wissen wollen, wer der einzige lebendige Gott in diesem Universum ist, dann brauchen wir Israel. Weil dort in dem Volk Israel, in der Geschichte Israels, im Land Israel, hat dieser eine Gott, das ist seine Entscheidung, nicht unsere. Wir können das nicht mehr rückgängig machen oder nachfragen, warum, Herr. Aber er hat dieses Volk erwählt, um an diesem Volk und durch dieses Volk hindurch der ganzen Welt zu offenbaren, wer er ist. Das ist der Sinn der Erwählung. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Israel ernst nehmen und das, was dort geschehen ist, was dort niedergeschrieben wurde. Die ganze Bibel ist ja ein jüdisches Zeugnis. Aber das heißt deswegen, weil Gott es benutzen wollte, um sich zu offenbaren, bis hin, dass er sich ja offenbaren wollte in dem, was er zum Heil der ganzen Welt getan hat. Gott hat mit Israel Heilsgeschichte geschrieben, nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Höhepunkt ist Jesus. Ihr Lieben, alles an Jesus ist jüdisch. Alles. Kein germanischer Jesus. Alles an ihm ist jüdisch und ist geblieben. Und das heißt, ihr Lieben, dass sozusagen er zuerst einmal verstanden werden musste und muss als der Messias, der für Israel gekommen ist. Aber eben nicht nur für Israel, und das ist die große Gnade Gottes, sondern für die ganze Welt. Und ihr Lieben, das heißt, dass das Heil, das in diese Welt hineingekommen ist, in Israel passiert ist. Dort wurde Jesus geboren, dort wurde er gekreuzigt, dort ist er auferstanden. Alles Heilsereignisse. Auch die Kreuzigung ist ein Heilsereignis. Und die Christen machen daraus die größte Anklage gegen die Juden. Aus dem größten Heilsereignis, das Gott geplant hat. Und ihr Lieben, das ist ein Gedanke, ein Faktum, der durch die ganze Bibel hindurchgeht. Und da ist im Laufe der Kirchengeschichte eine Decke des Schweigens gekommen. Oder sagen wir eine Decke des Verdrehens, der Verleugnung. Ich werde noch ein bisschen gleich dazu etwas sagen noch. Das Zweite, was ein wichtiges Faktum ist und wo wir auch als Christen aus den Nationen immer wieder schuldig geworden sind durch die Jahrhunderte durch, begonnen mit dem zweiten Jahrhundert, ist Folgendes. Gott hat es gefallen, ich sage es einmal so ganz bewusst, ein bisschen leger. Gott hat es gefallen, alle Menschen aus den Nationenvölkern, die an Jesus zum Glauben gekommen ist und Errettung gefunden haben, alle diese Menschen anzubinden an das Volk Israel. Ich sag's noch einmal. Gott hat es gefallen, alle Gläubigen aus den Nationen, die durch den Juden Jesus zum Glauben gekommen sind, in eine organische, ganz enge Verbindung mit dem Volk Israel zu bringen, so dass wir, man sagen kann, wir sind als Christen eigentlich in eine Schicksalsgemeinschaft mit den Juden gekommen. Nicht durch unsere Wahl, sondern Gott hat gesetzt, er hat es getan. Ob wir es wissen oder nicht, wir können uns verleugnen. Und das ist ja auch passiert. Aber biblisch gesehen ist es eindeutig, alt- und neutestamentlich. Und ganz besonders neutestamentlich. Deswegen hat ja der Apostel Paulus dieses Bild von dem Ölbaum, der ja auch für unsere Bewegung so signifikant ist. Diesen Ölbaum, der edle Ölbaum, wo Gott sozusagen aus dem wilden Ölbaum, das sind die Heidenvölker, Zweige ausgebrochen hat, dadurch, dass sie zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und durch Jesus, das ist das Bindeglied zu Israel, hat er diese gläubig gewordenen wilden Zweige in den edlen Ölbaum Israels eingepflanzt. Paulus sagt, Israel, die Glaubenden Israels, das ist der edle Ölbaum. Und in den sind wir hineingepfropft worden. Und dann sagt Paulus mit Deutlichkeit, dadurch und nur dadurch haben auch wir als Christen aus den Nationen Anteil bekommen an dem gesamten Offenbarungsgut, das Gott dem Volke Israel gegeben hat, um es weiterzugeben. Aber es wird weitergegeben am Ölbaum. Dadurch, dass wir sozusagen nicht getrennt von ihm leben, sondern dass wir angedockt sozusagen an diesen Ölbaum leben, weil wenn wir aufgepfropft sind, haben wir Anteil an dem Saft der Wurzeln, sagt Paulus. Und es ist so wichtig, dass wir davon immer wieder uns bewusst machen, dass wir sozusagen Anteil haben an dem Alten Testament, weil wir aufgepfropft sind auf dem edlen Ölbaum. Wir haben Anteil an den Offenbarungen und Verheißungen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, haben wir auch Anteil, weil wir aufgepfropft sind auf dem edlen Ölbaum. Wären wir nicht aufgepfropft, würde das alles nur Israel gelten. Aber durch die Gnade Gottes sind wir mit hineingenommen. Jetzt sind wir sogar Teilhaber des Bundes, den Gott zuerst mit Israel geschlossen hat. Und durch den neuen Bund, erneuerten Bund, neuer Bund heißt nicht ein ganz anderer, sondern erneuerter Bund, hat er auch nun die Gläubigen aus den Nationen in diesen edlen Ölbaum hineingepfropft. Ihr Lieben, dadurch haben die Gläubigen aus den Nationen, also wir, eine neue Identität bekommen. Die Wurzel eines Baumes bestimmt die Identität. Das heißt, unsere Identität, unsere Wurzeln, wenn ich es einmal so sagen würde, ist Jerusalem. Nicht Rom oder Wittenberg für die Protestanten oder irgendwelche Religionsgründer oder Freikirchengründer oder wie auch immer. Nein, nein. Die gesamte Christenheit wurzelt in Jerusalem und in dem, was Gott an dem Volk Israel getan hat. Das ist in weiten Teilen der Christenheit völlig in Vergessenheit geraten. Ist keine Anklage, weil es braucht Offenbarung. Ihr Lieben, wenn uns das nicht zuteil geworden wäre durch die Gnade Gottes, würden wir vielleicht auch anders denken. Deswegen dürfen wir nie herabblicken auf andere, die vielleicht in dieser Erkenntnis von der Bibel her noch nicht durchgebrochen sind. Sondern wir haben ein Mandat, liebevoll hinzuweisen. Worum es eigentlich, und das ist heute so wichtig, weil Gott dabei ist, die Heilsgeschichte für die ganze Menschheit zu vollenden, und das passiert wieder in Israel. Deswegen gibt es wieder einen Staat. Lange angekündigt von den Propheten vor 3000 Jahren schon. Aber es spitzt sich zu auf das Ende hin. Und ihr Lieben, da haben wir eine Stimme. Da müssen wir auch eine Decke des Schweigens in einem bestimmten Sinne brechen. Und ihr Lieben, in dieser Frage nach dieser Identität ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, da ist im Laufe der Kirchengeschichte etwas passiert. Und auch das will ich wieder nicht anklagend sagen, sondern nur, wir müssen es erkennen und wir müssen es unter die Vergebung bringen. Das ist Schuld an Israel. Diese falsche Theologie, die sich entwickelt hat aus dem 2. Jahrhundert beginnend, die nennt sich heute, wir nennen sie heute in der Fachsprache, in der theologischen Fachsprache, Ersatztheologie. Ich sage in wenigen Sätzen, was das heißt. Ab dem 2. Jahrhundert, als die Heidenchristen, also die Christen aus den Heidenvölkern, stärker wurden, im Gegensatz zu den Juden, die an Jesus geglaubt haben, sind ja immer mehr Heiden zum Glauben gekommen, hat sich aus verschiedenen Gründen eine Theologie entwickelt, die absolut unbiblisch ist. Und trotzdem hat sie sich in weite Teile der Christenheit durchgesetzt. Und diese Theologie lautet so: Die Juden sind schuld an dem Tod Jesu. Und weil sie Jesus getötet haben, ist sozusagen bei Gott das Fass übergelaufen. Ich sage es einmal so etwas leger. Das war der letzte Punkt, der dazu geführt hat, dass Gott nun endgültig seinen Bund mit Israel aufgekündigt hat. Von diesem Zeitpunkt an ist nicht mehr Israel das auserwählte Volk. Nicht mehr Israel, der Zeuge, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe. Denn Israel ist unter einen Fluch gekommen, ist unter eine Verdammnis gekommen durch diese Tat der Kreuzigung Jesu. Und nun geht die Theologie weiter und sagt, und nun ist anstelle Ersatz, das meint das ja, anstelle des Volkes Israel die Kirche getreten, die Kirche aus den Nationen. Und alles das, was einmal Israel gehört hat, an Verheißungen, an Erbe von Gott her, hat Gott von Israel weggenommen und hat es auf die Kirche übertragen. Jetzt ist die Kirche das auserwählte Volk. Auch all die Ankündigungen, die für die Zukunft Israels ausgesprochen worden sind, nicht mehr für Israel gültig, denn sie sind als Volk, sind sie sozusagen nicht mehr im Heilsplan Gottes drinnen. Als Einzelne, wenn sie sich bekehren zu Jesus, wechseln sie über in die heidenchristliche Kirche, dann passt's wieder. Aber als Volk sind sie verdammt und verurteilt. Ein von Gott verlassenes Volk. Und deswegen, in einer solchen Theologie hat Israel auch in der heutigen Zeit und in der Zukunft keine Rolle. Spielt keine Rolle. Kann nicht mehr spielen, weil es ja ein verurteiltes Volk ist in dieser Theologie. Das ist nicht nur eine Vergangenheitssache, das gibt es heute noch. Und ihr Lieben, diese Ersatztheologie, wenn ich das so sagen kann, ist der Nährboden geworden. Also ich sage es in einem Satz, Israel ist ein von Gott verlassenes und verfluchtes Volk. So eine Theologie, wenn man das als Endergebnis sagt, ist doch ein gefundener Nährboden für alle Judenablehnung, die es gibt. Ob sie nun aus säkularen Gründen dann ergänzt wurde, aus ideologischen Gründen, aus rassistischen Gründen, welchen Gründen auch immer. Die Wurzel, der Nährboden ist diese Ersatztheologie. Und diese Ersatztheologie haben ausgerechnet die Christen erfunden. Ich nenne das immer das Meisterstück des Satans. Dass es ihm gelungen ist, ausgerechnet die Christen, die so eng von Gott her mit dem Volk Israel verbunden sein sollten, dass ausgerechnet sie dieser Nährboden gewesen sind. Und das hat ja dann auch letztlich dazu geführt, dass im Namen des Christentums eben unsägliches Leid über das Volk Israel gekommen ist. Und ihr Lieben, da sind wir schuldig geworden. Da ist etwas passiert, was sozusagen einer echten Buße bedarf. Und das betrifft jeden Einzelnen. Das ist durch die ganzen theologischen Schulen der Vergangenheit weltweit geschehen. Weite Teile der Christenheit sind von diesem Gedankengut infiziert worden. Und nun, ihr Lieben, da muss Buße geschehen. Und das hat ja schon begonnen. Ich rede jetzt nicht so, dass noch nie was geschehen wäre. Natürlich nicht. Gottes Geist hat ja angefangen, Offenbarung zu geben. Der Holocaust war natürlich ein Schock, auch für die Christen, und hat sicher dazu beigetragen, dass nun auch hier eine Veränderung des Denkens begonnen hat, die hineingeführt hat in manche Statements, in manche Dokumente und Dogmen, die herausgegeben wurden in den verschiedenen Kirchen, wo man neu sein Verhältnis zu den Juden definiert hat und zum Beispiel eben auch diese Ersatztheologie sich dagegen ausgesprochen hat und zumindest so weit gegangen ist, dass es klar ist in den Kirchen, in den großen Kirchen, dass das Volk Israel auch heute noch das auserwählte Volk ist. Das ist eine übereinstimmende Sache. Aber ihr Lieben, im Detail liegt das Problem. Denn diese Veränderung ist nicht tief genug gegangen. Diese Statements, die man hört, die sind nicht in die Tiefe gegangen, nämlich zu einer wirklichen, totalen Veränderung. Auch einer Haltung Israel gegenüber. Und ich sage immer, an den Früchten, also an dem, was herauskommt von solchen Dokumenten, wie dann gelebt und gelehrt wird weiterhin, über das Thema Israel, sieht man, wie tief die Buße gegangen ist und sieht man auch, wie tief die Erkenntnis, die Sündenerkenntnis über Israel gekommen ist. Und da sieht man, da gibt es eine ganze Fülle von Dingen noch, die müssen noch auch in allen Kirchen, das ist jetzt nicht nur die Großkirchen, die Volkskirchen, sondern auch die Freikirchen, überall ist das, da muss noch etwas geschehen. Da muss noch etwas geschehen. Ihr Lieben, ich sehe das heute zum Beispiel gerade im Umgang mit dem heutigen Israel. Da sind die Kirchen gespalten, wie sie über nur die Frage, wem gehört das Land Israel? Ja, da gibt es Diskussionen. Da ist die Ersatztheologie immer noch im Hintergrund, die von dieser göttlichen Wahrheit, dass Gott dem Volk Israel dieses Land zugesprochen hat, als ewigen Besitz. Dass das die Politiker nicht so sehen, ist was anderes. Aber wenn Kirchen es nicht so sehen, dann sieht man, da ist es stecken geblieben, die Buße in der ganzen Sache. Und zum Beispiel geht dasselbe auch im Zusammenhang mit den, wie geht man denn heute mit den sogenannten messianischen Juden um? Also den Juden, die zum Glauben gekommen sind. Es gibt eine Bewegung seit, ja gut, jetzt 100 Jahren, seit 50 Jahren viel stärker, wo unter Juden wieder sozusagen viele, viele Juden in Jesus ihren Messias erkennen. Heute gibt es schon mehr Juden, die Jesus als ihren Messias anerkennen, als es damals in der ersten Christenheit gegeben hat, obwohl das Christentum ja ausschließlich zuerst im jüdischen Volk repräsentiert war und später erst gekommen ist. Aber diese messianischen Juden sind für viele Kirchen immer noch heute ein großes Problem. Und es stellt sich heraus, dass das Denken nicht erneuert wurde. Es gibt manche christliche Dokumente, die unter der Hand nicht offen geschrieben, sozusagen ausgehend von einer sogenannten Zwei-Bündnis-Theologie. Das heißt, Gott hat einen Bund geschlossen mit Israel durch Mose. Und sie werden gerettet durch die Einhaltung des Gesetzes. Und dann hat er einen zweiten Bund geschlossen mit Jesus für die Christen. Das ist interessant, mit Jesus, dem Juden, für die Christen. Daher sollen die Juden auf ihre Weise selig werden und die Christen auf ihre Weise. Das bedeutet, es muss zwischen den beiden Religionen einen Dialog geben. Aber keine Missionierung, keine Evangelisierung. Damit wird mir das aufgegeben, was im ganzen Zeugnis der Bibel unumstößlich ist. Auch ein Jude braucht Jesus. Nicht in der Form, dass man ihm das Kreuz auf den Kopf schlägt und ihn ermordet. Auf einer ganz anderen Weise. Aus einem erneuerten Herzen, mit einem einfachen Zeugnis. Ich rede nicht von Mission und Evangelisation oder Jugend, sondern von einem Zeugnis. Wir können jüdischen Menschen bezeugen, wer ihr Jesus für uns ist. Das ist Herausforderung genug. Alles andere macht Gott. Und er hat es versprochen, am Ende der Zeit wird er seinen Geist ausgießen über sein Volk und sie werden ihn erkennen. Und Juden müssen nicht Christen werden, um an Jesus zu glauben. Das ist das riesige Missverständnis. Sie bleiben Juden. Denn der Leib Christi besteht aus einem Teil von jüdischen Gläubigen und heidnischen Gläubigen. Das ist der Leib Christi. Und der muss wieder zusammenwachsen, bevor Jesus wiederkommt. Sonst ist der Leib nicht zugerüstet, sonst ist die Braut nicht zugerüstet. Deswegen gibt es heute wieder so viele Juden, die an Jesus glauben. Und es wird noch mehr. Aber die treten nicht aus dem Judentum. Überhaupt nicht. Sondern sie bilden eigene Gemeinden. Judenchristliche Gemeinden und auch gemischte Gemeinden. Das ist alles okay. Aber es gibt wieder diese Identität bei ihnen. Und ihr Lieben, da ist etwas, wo wir ein Mandat von Gott wahrnehmen wollen, dass wir sagen, da wollen wir Gott bitten, dass er uns hilft. Dass wir eine Stimme sein dürfen in unserem Land. Eine Stimme sein dürfen unter anderen Christen und christlichen Gruppierungen, um diese Wahrheit ans Licht zu bringen. Wenn man einmal gelehrt wurde in einer bestimmten Weise durch Jahrhunderte hindurch und in den Traditionen ist, dann geht das von einer Generation auf die andere weiter, einfach ungefragt. Und darum braucht es auch eine Herausforderung, eine positive Herausforderung. Und ihr Lieben, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen, dass sozusagen im Zusammenhang mit dieser Veränderung die notwendig ist, eine Sache, ich sage das noch einmal so bewusst, weil das ist das Entscheidende. Ihr Lieben, es gibt, soll ich so sagen, die Buße über der Schuld an dem Volk Israel, vor allem die theologische Buße, ja, also wo wir falsch gelehrt haben über Israel und Israel alles Mögliche abgesprochen haben und auf sie gelegt haben. Diese Buße hat erst dann ihr Ziel erreicht, wenn die Buße unser Herz verändert hat. Für mich ist das Zeichen von echter Buße. Es muss übergehen, nicht, dass unser Kopf nur versteht, aha, da haben wir was verkehrt gehört oder verkehrt gelehrt, aha. Es muss in das Herz hineingehen, das heißt, es muss zu einer veränderten Herzenshaltung gegenüber Israel kommen. Das ist der entscheidende Punkt. Die Buße wird dann ihr Frucht bringen, wenn unser Herz für Israel so zu schlagen beginnt, wie das Herz Gottes für Israel schlägt. Das ist echte Buße. Es nützt nichts, wenn wir nichts gegen Israel haben. Das ist nicht der Punkt, um den es geht. Gott möchte, weil er uns aufgepfropft hat auf diesen edlen Ölbaum, wir in eine sozusagen Schicksalsgemeinschaft hineingekommen sind, will er unser Herz, dass wir nun von Herz zu Herz mit diesem Volk, das er zum Zeugen, ewigen Zeugen erwählt hat. Und wir sind jetzt als Christen Mitzeugen, mit Israel zusammen, in Einheit sind wir Zeugen für diesen einen lebendigen Gott vor allen anderen Nationen und auch anderen Religionen. Das ist eine Einheit. Und diese Herzenshaltung, wenn wir anfangen, Israel zu lieben. Israel zu lieben heißt nicht zu allem Ja und Amen sagen, was Israel tut, jetzt auch als Nation. Sind Menschen, sind Sünder, machen auch viel Blödsinn. Das ist nicht immer übereinstimmen mit allem, was sie tun. Wenn ich mein Kind liebe, mein eigenes Kind, ja, dann heißt das nicht, dass ich mit allem einverstanden bin, was es tut. Aber das Grundelement, das mich mit meinem Kind verbindet, ist, ich liebe es. Ich stehe zu ihm, das heißt es. Ich stehe zu diesem Volk. Nicht zu ihrem Blödsinn, was sie machen, aber ich stehe zu diesem Volk. Sie sind ein Teil meiner Familie. Und ihr Lieben, aus dieser erneuerten Haltung entsteht eine neue Gesinnung. Und die braucht unser Land. Eine neue Gesinnung. Nicht nur, dass da oben irgendwas sozusagen geschieht. Jetzt werde ich das alles kürzen, weil ich habe mich, wenn ihr mal anfangt, dann höre ich da bei diesem Thema nicht so schnell auf. Das werde ich die nächsten zwei Themen sehr kurz halten. Nämlich das eine, die zweite Art von Schuld, die es gegenüber dem Volke Israel gibt, ist sozusagen auch eine Schuld, die eigentlich aus diesem Nährboden geht, aber darüber hinaus in die Allgemeinheit der Gesellschaft eingedrungen ist, und wir nennen das heute mit dem Stichwort Antisemitismus. Ich habe vom Antijudaismus gesprochen, muss man unterscheiden von dem Antisemitismus, aber die beiden gehören auch zusammen. Sie haben das aus derselben Wurzel. Das ist also die säkulare Haltung der Ablehnung, eine ganz allgemeine. Es ist oft eine irrationale, eine soziologische Ablehnung. Es ist eine rassistische Ablehnung. Es ist verbunden mit lauter Vorurteilen und Stereotypen. Jedes Jahrhundert hat da ihre eigenen Gedanken gefunden, warum man Juden ablehnt. Von der Wurzel her. Das ist der religiöse Antijudaismus. Aber ihr Lieben, der Antisemitismus ist keine Erfindung der Nazis. Den gab es schon immer. Die Nazis haben darauf aufgebaut und haben es kultiviert, haben es thematisiert. Und sicher ist der Holocaust unbestreitbar der Höhepunkt des Ausbruchs von antisemitischen Kräften. Das ist gar keine Frage. Aber ihr Lieben, wenn ich jetzt weitergehe und denke darüber nach, wie haben wir denn nach dem Holocaust, die Generationen nach dem Holocaust, wie sind wir denn umgegangen mit dieser Schuld? Es ist wieder eine, nicht nur an den Juden, aber ich rede eben jetzt von dieser Schuld. Ja, es gibt ja auch andererseits Schuld vom Nationalsozialismus. Aber diese eine Sache, die dazu geführt hat, dass man sozusagen 6 Millionen Juden ermordet hat, mit dem Ziel einer Endlösung der Judenfrage. Wie sind wir da umgegangen? Für mich ist das wieder so ein Beispiel, wie ich es in Gus gesehen habe. Die Decke des Schweigens. Die Decke des Schweigens ist immer noch, obwohl wir jetzt schon so lange nach dem Holocaust leben, so sichtbar und spürbar, dass man es gar nicht sagen kann, ihr Lieben. In den ersten Jahrzehnten nach dem Holocaust war es besonders krass. Im Gegensatz zu Deutschland, Österreich viel, viel mehr. Eine Decke des Schweigens. Die Kriegsgeneration hat nicht geredet. In den Familien, man kann fragen durch und durch. Die Eltern von den heutigen Erwachsenen haben nicht geredet über diese Zeit. Sie haben nichts gesagt, was sie erlebt haben. Sie haben nichts gesagt, was sie gesehen haben, was sie gehört haben, was sie vielleicht auch nicht gehört haben, aber dann nachher draufgekommen sind und es nicht aussprechen wollen, dass das Schuld war. Es wird einfach eine Decke des Schweigens darüber gelegt. So wie in Gusen. Diese schöne Siedlung darüber. Die Decke des Schweigens ist aber auch und ganz besonders gefördert worden dadurch, dass es in Österreich ganz schnell gekommen ist zu einem Wechsel von einem Täterverständnis zu einem Opferverständnis. Noch hervorgerufen und gefördert durch die sogenannte Moskauer Deklaration von 1943, wo die Alliierten in dieser Konferenz festgestellt haben, dass Österreich das erste freie Land war, das den Nazis zum Opfer gefallen ist. Und das hat man dann in der Öffentlichkeit und in der Politik natürlich gerne aufgegriffen und hat immer nur von der Opferrolle gesprochen. Und ihr Lieben, das, was in der Öffentlichkeit, was in den Familien, was an den Stammtischen in diesen Generationen, in diesen vor 30, 40 Jahren gesprochen wurde, das war ein Reden, wie es Opfer tun. Es ist immer wieder erzählt worden, wie schlimm war diese Situation im Zweiten Weltkrieg für uns. Wie viele Soldaten sind da gestorben? Welche Tragödie ist uns passiert? Die vielen Bombardierungen, die auf unsere Städte gekommen sind. Welches Leid ist auf uns gekommen? Welche Not ist da uns entstehen? Ich habe nie gehört, in diesen Situationen, wo man als Opfer sozusagen die Wunden geleckt hat, wenn man sagt, wir sind ein Opfer geworden. Es ist aber nie von der Schuld an den Juden gesprochen worden, was ihnen angetan wurden. Versteht ihr, was ich meine? Man hat Ursache und Wirksam und Wirkung umgedreht. Ich werde nie vergessen, ihr Lieben, ihr kennt ja alle den Dr. David Weiss, den Sohn des letzten Oberrabbiners von Wiener Neustadt, den wir ja kennengelernt haben. Der ein hochdotierter Wissenschaftler in der Medizin ist und der hat mir mal gesagt, da war er wirklich erregt. Werde ich nie vergessen, wie er darüber gesprochen hat, gesagt, wenn er zum Beispiel mit Österreichern oder Deutschen irgendwo gesprochen hat über diese Zeit des Nationalsozialismus, dann kam wie auf Knopfdruck dieses Opferlied. Wie schlimm ist es uns gegangen? Was haben wir alles durchgemacht im Krieg? Und er hat gesagt, er konnte das nicht mehr ertragen. Dass sozusagen jene Generation, die ja zuerst einmal schuldig geworden ist, als Reaktion auf ihre Schuld nun auch leiden musste, das kam nie vor. Dass man nicht begonnen hat zu sagen, es tut uns so leid, was damals im Nationalsozialismus geschehen ist. Und wir bitten um Entschuldigung und wir tun Buße dafür. Und deswegen haben wir gelitten. Ja, wir haben gelitten und das Leid war auch schlimm. Es wurde vollkommen die Täterrolle verschwiegen. Ihr versteht, was ich meine. Ihr Lieben, da haben natürlich dann in den 70er, 80er, 90er Jahren die Medien einen sehr wichtigen Beitrag geliefert, weil dann kam eine Fülle von Filmen und Dokumentationen, wo alles Mögliche natürlich ans Licht gebracht wurde, man sich nicht mehr dem Schweigen sozusagen hingeben konnte, sondern da wurde vieles, vieles natürlich jetzt aufgedeckt. Aber auch da, ihr Lieben, der Antisemitismus wird nicht verändert, nur dadurch, dass man ihn ans Licht bringt und ihn benennt, sondern durch Buße und Herzenserneuerung. Ihr Lieben, die ganze Geschichte, wenn wir heute, vergeht keine Woche im Fernsehen, wo man nicht irgendetwas über den Holocaust sieht, über das Deutsche Reich und so weiter. Aber das dringt nicht durch ins Herz, das ist hier. Der latente Antisemitismus wird nicht davon berührt. Diese Sache ist sehr wichtig, ich muss das sagen, es ist äußerst wichtig, dass das geschieht in der Öffentlichkeit, die Aufarbeitung und so weiter. Aber wir als Christen müssen wissen, das muss tiefer gehen. Wenn daraus nicht eine Betroffenheit des Herzens wird, auch von uns nächsten Generationen, und dass wir sagen, auch als nächste Generation, es hätte auch uns passieren können. Ich habe gar kein Recht, mit einem Finger zu zeigen auf meinen Großvater oder Vater, der da schuldig geworden ist. Ich weiß nicht, wie ich gehandelt hätte in dieser Zeit. Mit dieser Haltung zu sagen, ja, wir nehmen diese Schuld, wir schauen sie an, wir verdecken sie nicht und wir bringen sie vor Gott, ihr Lieben. Das ist der Punkt. Es muss vor Gott gebracht werden. Nicht mit Finger zeigen jetzt auf unsere Großeltern und so weiter. Vor Gott müssen wir sie bringen. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch in unseren Familien fragen, was, wenn es noch möglich ist, was war denn damals? Damit die Schuld, denn Schuld hat immer Auswirkungen, Schuld hat immer Folgen. Und die Folgen von Schuld werden nie gebrochen, wenn nicht die Vergebung darüber kommt. Es ist zu wenig Erkenntnis, das ist zu wenig. Es muss Vergebung kommen und Vergebung hat mit Buße, hat etwas zu tun mit Betroffenheit, hat etwas zu tun mit Bekenntnis vor Gott. Und ihr Lieben, das muss geschehen. Und da sind wir Vorreiter, müssen wir Vorreiter sein als Christen. dass wir sagen, es muss in die Tiefe gehen. Sonst bleibt der Antisemitismus, das ist wie ein Gift. Das wird von einer Generation auf die andere weitergetragen. Dieses Gift wird nur gebrochen durch Buße und Vergebung und Herzenserneuerung. Ich kann durchaus erkennen, dass da damals vieles falsch geworden ist und trotzdem kann ich antisemitisch bleiben. Überhaupt kein Problem. Es muss tiefer gehen. Und da liegt eine Verantwortung, da müssen wir reden, da müssen wir auch handeln. Und ich glaube, dass ja das Wort, das Gott dem Abraham gegeben hat, bei der Gründung des Volkes Israel, wo er gesagt hat, wer dich segnet, und damit seine Nachfolger, Nachkommen, der wird gesegnet. Aber wer dich und deine Nachkommen verflucht, das heißt bekämpft, ablehnt, schuldig wird, der wird verflucht von mir. Ihr Lieben, das gilt heute noch. Und es wäre sehr interessant, Studien durchzuführen, wo man sozusagen sieht, wo ist das geschehen? Wo kann man das nachzeichnen? Wir können es nachzeichnen in manchen Dingen, wo wir recherchiert haben. Zum Beispiel in Wiener Neustadt. Die Vertreibung der Juden aus Wiener Neustadt im Mittelalter hat absolut zu einem Fluch über diese Stadt geführt. Das kann man geschichtlich nachweisen. Es ist ein absoluter Niedergang dieser Stadt gewesen. Es war die zweitgrößte jüdische Gemeinde in Wiener Neustadt. Von Österreich, vom damaligen Österreich, ja. Und die ist komplett ausgerottet worden durch den Maximilian, Kaiser Maximilian. Und als Folge davon, 150 Jahre später, war die Stadt ruiniert. Es ist wie ein Fluch. Sozusagen Menschen, die nicht aus dem Geistlichen herausdenken, würde das nie so sehen. Aber wir müssen es, dürfen es sehen und dürfen Buße tun. Ihr Lieben, deswegen haben wir auch hier in Wiener Neustadt eine Aktion gesetzt. Das hat uns Gott gesagt. Wir sollen ehemalige jüdische Bürger der Stadt Wiener Neustadt, die hier geboren sind, die den Holocaust überlebt haben durch ein Wunder, weil sie rechtzeitig weg sind oder wie auch immer, wir sollen diese Leute in der ganzen Welt suchen, wo es sie noch gibt, und sollen sie einladen auf unsere Kosten. Viele waren damals dabei, 1995 war das. Auf unsere Kosten der Gemeinde, das hat alles diese Gemeinde durch Spenden getragen. Flüge, Unterkunft für eine ganze Woche. Und Gott hat uns gesagt, darf ich es einmal so einfach sagen, wir sollen das tun aus einem einzigen Grund. Wir sollen sie herbringen, das ist hier geschehen. Wer da dabei war, wird sich heute noch erinnern an die Tränen, die geflossen sind. Hier sind unsere Freunde gesessen, 43 kamen damals. Und wir haben das 5-mal wiederholt. Und die ganze Gemeinde hier. Und wir haben öffentlich hier von Angesicht zu Angesicht sie um Vergebung gebeten, was damals in Wiener Neustadt geschehen ist. Das war ein Akt, den ich nie in meinem Leben vergessen werde. Das hat die ganze Stadt berührt. Ihr Lieben, es muss unter die Vergebung, es muss Versöhnung herauskommen. Und das ist in der familiären Atmosphäre wichtig. In unseren Familien gibt es vielleicht auch Flüche, darf ich es einmal so sagen, die noch aus dieser Zeit stammen. Wo wir Buße tun, es brechen. Dieser Geist des Antisemitismus muss durch Gott gebrochen werden und eine neue Gesinnung kommen. Und gerade bei dieser Begegnung mit den Holocaust-Überlebenden in Wiener Neustadt, da ist so viel an Heilung geschehen. Bei ihnen und auch bei uns. Und ich bin überzeugt, dass diese Stadt hier dadurch verändert wurde. Die geistliche Atmosphäre. So wie ich überzeugt bin, dass durch diese sogenannte Ersatztheologie, die weite Teile der Christenheit vom 2. Jahrhundert an geprägt hat, letztlich zu der Katastrophe der Kirche im Mittelalter geführt hat. Die Heidenchristen haben sich von dem judenchristlichen Baum abgeschnitten. Gott hat sie draufgepflanzt und durch diese Ersatztheologie hat man sich wieder abgeschnitten von dem jüdischen Ölbaum und hat einen eigenen Ölbaum daraus gemacht. Und sagt, wir sind es jetzt, nicht mehr die Juden, die sind verdammt. Und dieses Abschneiden von der jüdischen Wurzel hat auch dazu gebracht, dass man vieles Geistliche verloren hat, was in diesem, das Hebräische, ich sage immer das hebräische Denken, im Zusammenhang mit dem griechischen Denken. Das griechische Denken ist in die Kirche hineingekommen. Das hat unsäglichen Schaden angerichtet. Und die ganze Katastrophe des Mittelalters, dieser Niedergang der Kirche, hat ganz sicher, nicht nur, aber ganz sicher etwas zu tun, dass die Christenheit sich abgeschnitten hat von dem edlen Ölbaum. Und jetzt ist eine Zeit, wo eine Gegenbewegung vom Geist Gottes kommt.
Weltweit sehen wir das. Es ist noch nie so über Israel gesprochen worden, unter den Christen, noch viel, viel zu wenig, aber nie so, schon in den letzten 10 Jahren konnte ich das sehen, auch weltweit, dass hier eine Umdenken stattfindet und auch eine neue Herzenshaltung, aber da ist noch sehr, sehr, sehr viel zu tun. Und da müssen wir auch uns einbringen, unsere Stimme erheben und mithelfen, dass die Decke des Schweigens, die Decke der Unkenntnis gehoben wird. Und dass Menschen auch in diese Buße hineinkommen. Und das Letzte, das kann ich jetzt wirklich nur andeuten, das ist eine andere Form der Juden, Schuld an den Juden, die heute die größte Mode ist. Und das fasst man zusammen unter dem Stichwort Antizionismus. Also Antijudaismus, Antisemitismus, Antizionismus, das sind Begriffe, mit denen kann man sozusagen die gesamte Schuld an den Juden auch ein bisschen skizzieren. Das ist ein bisschen ist oberflächlich, aber in diese Richtung kann. Das heißt, das heutige Israel ist wieder ein Staat, ist wieder eine Nation und im Umgang mit diesem heutigen Israel, auch mit den heutigen Juden, wo immer sie leben, aber ganz besonders auch mit dem Staat und mit dem Volk Israel, da gibt es gespaltene Geister unter den Christen. In dem heutigen Umgang. Und das ist wieder, und an dem Umgang mit ihnen oder mit dem Staat sieht man wieder, wo Reste der Ersatztheologie immer noch da sind. Auch wenn man sich dessen gar nicht bewusst ist. Und wir sind, darf ich das noch einmal sagen, in eine Schicksalsgemeinschaft mit Israel hineingepfropft worden. Deswegen ist der Platz aller Christen, nicht nur der Ichthys-Gemeinde, aller Christen an der Seite Israels. Ja? Im richtigen Sinne. Sie sind unsere Geschwister. Wir stehen in einer Schicksalsgemeinschaft, so wie die Ruth in der Bibel, das Buch Ruth, ja? Wie sie war eine Heidin und hat eine jüdische Schwiegermutter gehabt. Und wie ihr Mann gestorben ist von der Ruth und auch von der Noemi, da kehrte sie zurück nach Israel. Sie war nämlich nicht mehr in Israel. Und da hat die Noemi gesagt, Ruth, bleib doch zu Hause in deinem ursprünglichen Land. Und die Ruth hat dann dieses berühmte Bekenntnis gesagt, dass ich zu einem Standardbekenntnis sehe für alle Christen heute. Die Ruth hat gesagt zu Noemi, einer Jüdin, hat gesagt, als Heidin zu einer Jüdin, hat gesagt, wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Wo du bist, da bin ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Das ist das Bekenntnis der Christen. Das hat nichts damit zu tun, alles schön zu färben, was mit Israel und dem Nazi. Und wenn ein Jude sündigt, dann sündigt er. Da ist nichts zu ändern daran. Und dann muss er auch Buße tun. Also hat nichts mit dem zu tun oder mit Folklore oder Israelverherrlichung. Das ist kontraproduktiv, solche Sachen. Wir müssen biblisch denken. Und um es vereinfacht zu sagen, ist Folgendes wichtig, ihr Lieben. Israel wird in der Zukunft eine große Rolle spielen im Heilsplan Gottes. So ist es geschrieben im Alten und Neuen Testament. Und das heißt, unsere Aufgabe heute ist, dass wir in der Weise auf der Seite Israels stehen, dass wir alles das unterstützen, was Gott mit Israel vorhat. Versteht ihr? Das ist ein ganz anderer Blickwinkel. Das ist nicht ein Eingreifen in die tagespolitischen Geschäfte, sondern das ist diese große Linie zu sehen. Was hat Gott mit seinem Volk noch vor? Und da wollen wir nicht gegen Gott arbeiten, sondern mit Gott arbeiten. Und er verwendet uns auch dazu. Darum müssen wir uns beschäftigen mit dem Thema. Was hat Gott noch vor? Und ihr Lieben, die große Endzeitvision für Israel lässt sich in 3 Punkte kurz nennen. Erstens, es kommt zu einer nationalen Wiederherstellung Israels. Längst schon im Gang und schon nicht nur ganz abgeschlossen, aber seit 1948 gibt es etwas, verkündigt in Hesekiel 37 und anderen, 3000 Jahre vor früher. Das Zweite, neben der nationalen Wiederherstellung wird es eine geistliche Wiederherstellung geben. Sie werden sich zurückkehren zu ihrem eigenen Gott. Und das Dritte ist das Kommen des Messias und der Errichtung des messianischen Friedensreiches durch den Messias, wir glauben es ist Jesus, in Jerusalem. Und zwar in dem fleischlichen, realen Jerusalem. Nicht in Peru oder irgendwo. Oder in Wien. Sondern Jerusalem. Und von dort aus wird eine Königsherrschaft ausgebreitet werden über die ganze Erde, die unvorstellbar sein wird. Das ist nicht so grob gesagt. Und da hinein, ihr Lieben, müssen wir in unseren Gebeten, in unserem Agieren, vor allem auch in unserem Gebet an der Seite Israels stehen, dass das geschieht. Denn die heutige Gesellschaft ist voll, Entschuldigung, wenn ich das so sage, von unglaublichen Lügen über das, was in Israel geschieht. Und es ist eine ganz eindeutige, tendenziöse Berichterstattung in allen Medien. Aber sie beziehen ja auch ihre Informationen aus bestimmten Quellen. Können auch nicht immer alles nachprüfen. Aber ihr Lieben, wir haben die Pflicht zu recherchieren. Und dort, wo Wahrheit verdreht wird, müssen wir eine Stimme erheben. Ich könnte euch jetzt dutzende Beispiele nennen, wo durch Medien einfach falsche Nachrichten weitergegeben worden sind, verdrehte Nachrichten weitergegeben sind. Wahrheiten, die historischen Ursprung sind, viele historische Unwahrheiten, viele juristische Unwahrheiten, viele moralische Unwahrheiten. Und ich könnte jetzt überall Beispiele dazu erzählen. Aber ihr Lieben, wenn nicht wir als Christen sagen, wir stehen an der Seite Israels und wir wollen nicht Israel schönreden, aber die Wahrheit muss durchbrechen. Da haben wir auch eine Stimme. Da müssen wir die Decke unseres Schweigens brechen und die Stimme erheben. Wenn ich erinnere, 2002 habe ich initiiert eine Grundsatzerklärung österreichischer Christen zur Situation in Israel. Haben 2000 Christen in ganz Österreich unterschrieben, ganz schnell. Haben den Bundeskanzler überall hingeschickt. Die Stimme erheben und zu sagen, da ist etwas falsch gelaufen. Es gibt die Möglichkeit, dass wir Quellen anzapfen, wo wir direkte Informationen bekommen. Aber das ist eine Pflicht, die wir haben. Und so können wir die Decke des Schweigens brechen. Amen. Herr Jesus, wir wollen von ganzem Herzen dich bitten, dass du in unseren Herzen das entscheidende Werk tust. Herr, wir wollen keine Israel-Fanatiker sein. Wir wollen keine Israel-Verherrlicher sein, sondern wir wollen allein dich verherrlichen. Und das, was du mit deinem Volk Israel vorhast, das ist unser Ziel. Und darum bitten wir dich, dass du unsere Herzen reinigst, dass du auch unsere Herzen erfüllst mit Offenbarung und mit tieferer Erkenntnis, so wie du dein Volk Israel siehst und was du mit deinem Volk vorhast. Herr, wir bekennen dir, wir möchten mit dir mitarbeiten, dass du zum Ziel kommst mit dem, was du mit diesem Volk vorhast, denn was du vorhast mit deinem Volk dient zum Segen der ganzen Welt. Wir halten fest an dem, was du zu Abraham gesagt hast. Durch dich und deine Nachkommen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Das ist die Berufung Israels. Und nicht durch Israel soll ein Fluch über die Erde kommen. Ganz im Gegenteil. Herr, und das wollen wir wahr halten. Dem wollen wir uns eingliedern. Und dem wollen wir auch Rechnung tragen. Dafür wollen wir eine Stimme sein. Und wir bitten dich, dass du uns die rechte Haltung schenkst, auch in unserem Herzen, dass wo immer es möglich ist, wir diese Decke des Schweigens brechen. Dass wir beitragen, dass Buße geschieht. Dass beitragen, dass neue Haltungen entstehen. Denn Herr, das wird auch einen Einfluss haben auf die Heilung unseres Landes Österreich. Amen.